Ein neues Jahr. Das neue Jahr ist schon 8 Tage alt. Und vermutlich somit auch mancher Neujahrsvorhaben, oder? Also weiß nicht, wie ihr das so macht. Macht ihr das so, Silvester, zu sagen, das will ich jetzt so? Nicht? Ganz spannend, ne? Wenn wir jetzt mal so überlegen würden, warum machen wir das oder warum machen wir das nie? Also die, die es machen, die versprechen sich ja durchaus irgendetwas Neues davon. Die es nicht machen, die haben ihre Erfahrung, weil sie sagen, spätestens am Epiphanias ist das ganze Ding wieder über den Haufen. Also die meisten von diesen Neujahrsvorsätzen, kaum, dass man sagen kann, eine Woche und dann ist alles wieder beim Alten. Warum ist das eigentlich so? Also man kann doch nicht sagen, das ist alles nur so Sektlaune von Silvester. Also dazu würde ich euch jetzt mal zu ernst nehmen. Ja, zu sagen, ne, ich will das richtig und dann irgendwie stolper ich die Gleise so eingefahren und zu sagen, dann wie komme ich da raus? Und an der Stelle ist man dann auch ganz schnell bei dem, muss sagen, als Christen treffen wir uns am Sonntag und zu sagen, wir möchten mal so einen neuen Impuls für unser Vertrauen auf Gott, für unseren Glauben haben. Und zu sagen, das ist genauso, ne? Irgendwie komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, jetzt will ich aber. Und irgendwie, ne, 2, 3 Tage, es geht und dann, das ist ja nicht bloß Neujahr so, ne? Du fährst zu einer Freizeit, eine Konferenz und so und da bin ich völlig aufgebaut oder ich lese ein tolles Buch, Raphael verschenkt gerade ganz tolle Bücher. Ja, wer noch eins haben will, muss man kann sich bei meiner Frau melden, kann es auf dem Büchertisch kaufen. Manchmal denke ich, wir bräuchten sowas wie einen Kompass. Nur ein Kompass hat ein Problem. Der zeigt nur die Richtung an. Gehen musst du alleine. Das ist das Problem. Mein Problem ist ja bei solchen Vorsätzen nicht zu sagen, wohin ich will. Das ist ja klar. Aber irgendwas mir hilft, aus der Routine rauszukommen. Und da habe ich dann gedacht, das. Also hier um die Ecke ist eins. Das ist ja nicht dafür gemacht, dass ich da drin lebe, sondern dass ich Muskeln bewege, die ich sonst am Schreibtisch nicht bewege. Aber es gut wäre, sie zu bewegen. Nun zeigen Untersuchungen, also gerade solche Fitnessstudios, die haben immer eine ganz tolle Kurve auch. Anfang Januar schnellen die Besucherzahlen in die Höhe und dann fallen sie ab. Aber cool ist es schon. Und eigentlich musst du sagen, ne, mit Jesus im Alltag, das wäre doch auch das, zu sagen, wir hätten so ein Fitnessstudio, ein geistliches Trainingszentrum. Etwas, wo ich immer wieder einüben kann. Eine Routine entwickeln, zu sagen, und das hilft mir dann, das stärkt, dass ich mitten in meinem Alltag Gott vertrauen kann. Geht bei Glauben ja nicht um eine intellektuelle Herausforderung, sozusagen die großen Probleme der Welt auf die Reihe zu kriegen, sondern irgendwo zwischen Montag und Sonnabend, wenn ich nicht im Lobpreisgottesdienst bin, wenn ich nicht im Hauskreis bin, wenn ich ganz alleine dort stehe, wo ich nun mal stehe, in der Schule, an der Uni, da wo ich arbeite oder in meiner Nachbarschaft, dort im Vertrauen auf Gott zu leben. Das ist das Spannende. Und zu sagen, wenn ich da etwas hätte, wo ich es einüben könnte, immer und immer wieder, die Muskeln trainieren, diese geistlichen Muskeln, die ich sonst nicht trainiere. Ein Bibeltext für heute, nur einen ganz kurzen, Römer 12. Finde ich, ist einer der herausforderndsten Bibelverse im ganzen Römerbrief. Kommen dann nochmal auf den Zusammenhang, weil das ist jetzt ganz wichtig, das, was wir hier lesen, ne, ihr seid ja alle schon angestrengt beim Lesen, deswegen mache ich auch lieber Bilder, weil da gucken die Leute und dann hören sie dir auch zu. Ich warne mal, der Bibeltext, der hat es in sich, es sind nur 2 Verse, Ich fordere euch nun auf, Geschwister, aufgrund von Gottes Erbarmen, eure Körper als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Richtet euch nicht länger nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Spannende an diesem Vers, das ist ja ab hier, als wohlgefälliges Opfer darzubringen. Opfer klingt jetzt nicht nach dem Satz, den ich mir am Sonntagnachmittag wünsche. Und beim Wort Opfer weiß jeder, es ist ungemütlich. Also so gibt es so die Anekdoten, also Familientisch, Mittagessen, es gibt Kotelett. Kennt ihr das, Kotelett? Kennt ihr das noch? So. Das ist das Schnitzel mit Knochen, für alle, die es nicht wissen. So, und dann sitzt der Sohn, sitzt da und der familieneigene Hund sitzt daneben, und da wedelt schon der Schwanz mit dem Hund vor lauter Freude, und zu sagen, Mensch. Und der Bub weiß genau, der will jetzt was. Ja, und dann schneidet er großzügig den Knochen ab, gibt ihm den Hund und sagt, oh Pfiffi, ist doch nur eine Kollekte geworden. Ja, das ist der Unterschied, Opfer, Kollekte. Opfer heißt irgendwie, Bevor wir über das Opfer nachdenken, habe ich gedacht, muss man schon nochmal sagen, dieser Bibeltext, dieser Bibeltext ist quasi in einen Rahmen gegeben. Jetzt muss man kurz 3 Minuten Grammatik machen, weil das hilft. Grammatik ist so die Logik des Verstehens. Paulus sagt, ich fordere euch auf. Bei Luther heißt es, ich ermahne euch. Das ist speziell. Also wer von uns will wirklich ermahnt werden? Auffordern ist schon nochmal so eine weiter runter. Aufgefordert werde ich von vielen und da kann ich immer noch entscheiden. Ermahnen, das klingt jetzt so nach Knöllchen. Sozusagen erhobene Zeigefinger. Nein. Wenn Paulus ermahnen sagt, dann schwingt in diesem Wort etwas mit zwischen auffordern mit dem Ziel, mach das doch. Und einem Dahinlieben, einer Fürsorge zu sagen, du, ich denke, das wäre gut für dich. In dem Ermahnen, was das Neue Testament bringt, ist immer auch diese Motivation dabei zu sagen, du, ich würde dich gern mitnehmen. Das ist gut für dich. Ich ermahne euch. Könnte es sein, dass genau der Punkt ist, der uns zwar schwerfällt, aber den wir brauchen? Also nochmal gar nicht so hier drin nur das, sondern egal was. Ich möchte es nicht, aber ich brauche es. Weil vielleicht ist es ja genau der Punkt, an dem ich immer in diesen alten Gleisen drin bleibe. Ermahnung hat damit zu tun, dass mir jemand schon mal auch die andere Meinung sagt und ich sage, oh. Und es geht nicht darum, dass jemand disqualifiziert und sagt, ach, wie bist du schlecht. Ermahnung ist quasi so der Trainer am Spielfeldrand. Der hat es ja immer am besten, aber der wird auch am schnellsten gefeuert. Ja, der steht da draußen und gibt kluge Kommentare und brüllt da rum. Aber der kann das eben, weil er sagt, ich bin nicht mitten im Spiel geschehen, ich habe noch den Draufblick. Könnte sein, genau dass das Problem aller Vorsätze ist, dass ich eigentlich mal jemand bräuchte von außerhalb, der mir mal von außen sagt, du, das sieht so und so aus. Ein zweites, Paulus redet von Geschwistern, das erinnert daran zu sagen, das, wo sich etwas verändern kann, ist in den Rahmen, in das Netz der Beziehung eingeflochten. Christen sind keine Individualisten, auch wenn sie sehr individuell denken können und sollen. Christlicher Glaube funktioniert nur im Netzwerk von Gemeinde. Alles andere ist der Sonderfall. Also wer das etwas mal nochmal nachlesen will, Dietrich Bonhoeffer vom gemeinsamen Leben hat ein ganzes Kapitel darüber zu sagen. Ja, also dieses Alleinsein, das sind die, ja, die es müssen. Aber ansonsten funktioniert Christsein immer im Beziehungsgeflecht des Miteinanders. Dass ich die anderen habe, die mich halten und tragen, die mich manchmal auch ertragen, aber die mir auch helfen, in die richtige Richtung Schritte zu gehen. Und das hat er aufgrund von Gottes Barmherzigkeit. Und das ist jetzt der Zusammenhang. Ab Römer 12 geht im Römerbrief ein ganz spannendes Kapitel bis Kapitel 16 zu, wo Paulus plötzlich praktisch wird. Die meisten Christen, die ich kenne, haben Angst vor dem Römerbrief, also sagen, ach, das versteht man alles nicht. Das Problem beim Römerbrief ist, dass das, was ich verstehe, fordert mich heraus. Ja, Paulus im Kapitel 3, um so mal einen großen Überblick zu geben, macht Paulus deutlich, wie ein Mensch neu anfangen kann, dass Gott ihm neues Leben schenkt, nicht weil er toll ist, nicht weil er sich irgendwie zusammenreißt, weil er alles hinkriegt, sondern weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Völlig aus Gnade, als Geschenk bietet Gott uns ein neues Leben an, Kapitel 6, der immerwährende Neuanfang. Ihr, die ihr Christen seid, ihr seid auferstanden mit Jesus, ihr habt ein neues Leben begonnen. Ihr könnt immer wieder neu anfangen. Und dazu Kapitel 8, gibt uns Gott seinen Geist als Kraftquelle, als der uns antreibt. Haben Sie im Wochenspruch gehört? Welche der Geist Gottes treibt, antreibt. Jetzt nicht mit der Rute, sondern wie Kraftstoff, wie die Energie, die es ausmacht, zu sagen, und ich kann vertrauen. In diesen Rahmen bettet Paulus das ein, was er sagen will. Und sagt, weißt du, wir müssten mal kurz miteinander klären, was ist das eigentlich, christliches Leben? Was ist Glauben? Hauskreis, Bibelstunde würde jetzt sagen, jetzt machen wir mal 5 Minuten Pause und jetzt bringt ihr mal alle eure Metaphern. Ob irgendjemand das mit dem Opfer bringen würde? Das ist schon ein bisschen hart, zu sagen, christliches Leben, das ist ein Opfer. Und dann hat man, denkt man, ja genau, ne, das habe ich immer befürchtet. Guckst du dir an, die Christen, das sieht immer alles so nach Verzichten und du darfst nicht und so aus. Christliches Leben. Paulus sagt, gebt euer Leben als Opfer hin. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Die eine mache ich mal ganz kurz. Da müssen wir jetzt alle miteinander nochmal hochgehen. Kindergottesdienst. Weiß nicht, was ihr für einen Kindergottesdienst hatte. Ich hatte einen super Kindergottesdienst mit einem ganz tollen Kinderstundenonkel, dem Karl. Der hat uns super Dinge erklärt und auch sehr plastisch konnte der erklären. War Bauingenieur, also wenn es um den Tempel ging, wir haben jeden Stein bildlich vor uns gesehen. Und dann auch, wenn es um Opfer ging, hat er das schon erklärt. Ne? Das mit dem Opfer, das ist alles so. Das ist, wer den Tempel mal vor sich sieht, irgend so eine Abbildung. Davor ist ein großer Brandopferaltar, also ein Riesensteinteil. So, dann kommt ein Priester mit einem Schaf, einer Kuh, je nach Geldbeutel des Opfernden. So, dann legt der Opfernde seine Hand auf das Tier und überträgt ihm sozusagen alle seine Sünden. Der identifiziert sich, das wäre jetzt der Fachausdruck. Und dann kommt der Höhepunkt, dann wird das Tier geschächtet. Ja, wird also erst da hochgezogen, weil die ganze Kuh kriegen die nie da hoch. Ja, und dann wird es oben abgestochen. Und dann sagt Paulus, gebt euch als lebendiges Opfer hin. Da ist ja, ich bin das Rindvieh. Ne? Hab ich vermutet. Jetzt sagt Paulus aber in diesem Wort noch was ganz Spannendes. Als ein lebendiges Opfer. Was unterscheidet denn jetzt ein lebendiges von einem toten Opfer? Die tote Kuh kann da oben nicht mehr wegrennen. Leben heißt, ich könnte, will aber nicht. Ich gebe mich ihm hin, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Das ist das der Punkt zu sagen. Christsein heißt, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Hier an dem Punkt, an dem du mich hingestellt hast. Und jetzt zu dem Bild. Es war ungefähr 1990, ich hatte Besuch aus der Schweiz. Ein junger Mann, der Felix, wir hatten uns mal irgendwie in Budapest kennengelernt in den 80er Jahren und dann geschrieben und dann konnten wir uns sehen endlich. Und dann habe ich ihm Dresden gezeigt. Damals Dresden stand die Frauenkirche noch nicht, so wie sie heute stand, war nur ein riesen Ruinenhaufen. Wer alt genug ist, kann sich vielleicht daran erinnern. Und wir gucken uns das so an, Mittag kommt und dann so, ach, wir könnten ja Mittagessen gehen. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne noch ein tolles amerikanisches Spezialitätenrestaurant so am am Altmarkt. Und dann sagt er, nee, wir gehen hier gleich. Und wer das weiß, neben der Frauenkirche ist das Hilton. Sagt, da gehen wir jetzt rein. Ich sage, nee, Schweizer halt, ne? Also gehen wir da rein. Also ich in kurzen Sommerschutz, ne? Schlapper-T-Shirt. Er sagt schon, So, und dann gehen wir da rein und essen und dann sitzen wir da irgendwo so ganz hinten in der Ecke und ich dachte, die haben jetzt schon gesehen, die sind nicht ganz dicht. Es stand ständig ein Kellner neben uns. Schon gedacht, na, wer weiß, die haben Angst, dass wir hier die Zeche prellen, so wie wir aussehen. Und dann kam das Essen, nicht so wie ich das gewöhnt war, dass du einen Teller kriegst, sondern der brachte das mit einem Wagen und dann legte der so richtig bei uns auf. Ich war schon verwirrt von der Anzahl an Gabeln und Löffeln auf dem Tisch. Und der passte auch noch auf, hat dann Wein nachgeschenkt und der war die ganze Zeit für uns da. Das hatte Felix dann auch bezahlen müssen. Aber diesen Punkt, er war die ganze Zeit für uns da, stand uns zur Verfügung. Das ist der Inhalt von dem, wenn Paulus schreibt, gebt euch hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Zu sagen, Mensch, sag doch, lieber Herr, was soll ich heute für dich tun? Das ist das, was Paulus möchte. Das sei euer vernünftiger, euer logischer Gottesdienst. Nämlich logisch aus dem, was Paulus in den ersten 11 Kapiteln beschreibt. Also wenn Gott uns freigekauft hat, dann geht es doch nicht darum, jetzt wie die Sau zu leben, sondern zu sagen, und dementsprechend möchte ich mein Leben gestalten. Wenn Gott vom Heiligen Geist durch den Paulus redet, der antreibt, der uns mit Gott verbindet, dann geht es doch darum zu sagen, und das will ich jetzt auch leben, das will ich nicht nur denken, das will ich nicht nur fühlen in Lobpreiszeiten, sondern ich will es heute tun, dass Gott mich hier führt, dort, wo er mich hinstellt. Und er sagt, das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist eigentlich, komisch, ne? Nicht das, was wir hier tun, sondern was nachher losgeht. Also wenn du hier rausgehst, dann beginnt Gottesdienst. Dass mein Leben Gott dient, ihm etwas bringt. Und dann sagt er, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lebe den Unterschied. Das ist das Spannende. Die Spannung, die ich jedes Mal, wenn ich diesen Abschnitt lese, entdecke, zu sagen, es ist schon krass zu sagen, ne? Stellt euch nicht gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Paulus weiß ganz genau, wie das ist mit diesen Neujahrsvorsätzen. Das Problem ist, dass hier im Kopf und im Herzen, dass da etwas immer wieder neu werden muss. Und ist ja auch krass, ne? Man lebt in dieser Welt, in der ganz andere Maßstäbe zählen, als die, die ich in der Bergpredigt lese. Otto von Bismarck, irgendwie habe ich die Woche mal was von ihm gelesen, der hat gesagt, man könne diese Welt nicht mit der Bergpredigt regieren. Richtig. Warum? Weil diese Welt eben diese Welt ist und Christen nicht von der Welt sind. Christen sind nicht die Welt. Weil sie gehören woanders dazu. Christen sind Leute, die sind mit Kopf und Herz im Himmel und stehen mit beiden Beinen fest auf dieser Erde. Geht nicht darum, um abzuheben, zu sagen, ach, alles toll und ne, von einem Lobpreissong zur nächsten Gebetsgemeinschaft. Aber zu sagen, ne, dass der Himmel mein Herz erfüllt, dass ich andere Maßstäbe habe, das ist der Punkt. Den Paulus so deutlich ist, zu sagen, du hast einen anderen Maßstab, nämlich den des Himmels. Der soll dich erfüllen. Und jetzt ist es dran zu sagen, und ich will mein Herz immer wieder neu mit dem füllen, was Gott will. aus seinem Wort, aus dem, was wir miteinander reden, aus dem, was in Gottesdiensten passiert. Und das ist genau die Schnittstelle, zu sagen, ne, damit ich meinen Weg gehen kann, brauche ich, dass ich eine andere Orientierung habe. Und manchmal nützt eben der Kompass nichts, dann muss ich es einüben. Dallas Willard, einer letzten Jahrhundert großen geistlichen Schriftsteller, war Professor für Theologie und Philosophie in Amerika. Und der schreibt, er sagt, wir als Menschen sind so mit dieser Welt verbunden, dass sie uns bis in jede Pore noch besetzt. Und deswegen brauche ich Übungen, geistliches Fitnesscenter zu sagen, dass ich mich da raushole, dass ich was anderes einübe. Dass ich dort, wo ich bin, meine Frau, mein Mann stehen kann. Wie soll das gehen? Damit ihr prüfen könnt. Prüfen, ja, mal 3-4 Bilderversuch zu sagen, was meint denn prüfen? Prüfen, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Dass ich das in dem Moment tun kann. Bei Entscheidungen. Nun ist ja die Schwierigkeit, ich glaube, euch geht es genauso wie mir, zu sagen, in dem Moment finde ich das immer absolut schwierig. Ja, wenn das so einfach ginge wie beim Blutzuckermessen, ne? Das wäre einfach. Aber in dem Moment, wie denn jetzt? Und deshalb gibt es einen Notfallplan. Ich weiß gar nicht, Markus, wo hängt unsere eigentlich? Haben wir den? Wir müssen ihn. Aber hängt in jedem Kaufhaus an der Stelle, wo keiner ihn sieht. Das ist schon das Entscheidende. Das ist das, was mir hilft, Paulus zu verstehen. Paulus hat einen riesen Anspruch und jeder, der das liest, denkt, um Himmels Willen, jetzt auch noch. Nee, Paulus sagt, nein, dass ihr euren Sinn erneuern lässt durch Veränderung. Dort gebraucht er eine Zeitform, der sagt, dass das immer wieder passiert, ständig, dauerhaft. Notfallplan hat ja den einen Vorteil, wenn es drauf ankommt, ziehe ich raus, weiß ich, wo ich hin muss. Das ist doch das Spannende zu sagen, sag mal, hast du für den nächsten Streit in der WG, hast du für die Herausforderung an Ehrlichkeit oder was auch immer, ne? Jeder hat so sein Crashfeld. Hast du da für die nächste Situation, hast du einen Plan? Es geht doch nicht darum zu sagen, ja, leb mal fröhlich los, sondern hast du einen Plan? Hast du einen Plan der Erneuerung für dein Leben? Und da komme ich nochmal zurück. Paulus sagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die Verschränkung. Natürlich haben wir hier Gottesdienst. Hier dient uns Gott. Und natürlich haben wir den Rest der Woche Gottesdienst, da dienen wir ihm, um es mal sehr polar auszudrücken. Damit mein Leben befähigt wird, brauche ich das hier alle 7 Tage neu. Wenn ich frage, was ist das geistliche Fitnesscenter, dann ist das Gemeinde, dann ist das Gottesdienst. Im Gottesdienst spiegelt sich das wider, was ich brauche. Ich tue mal bloß ein paar Dinge anzeigen, weil das wollen wir die nächsten Wochen mal durchgehen. Ne? Wir beginnen den Gottesdienst immer mit dem Satz, ja, ja, fast. Das ist auch gut, aber der wichtige Satz ist, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. Das ist keine Floskel, Freunde, aber nächste Woche länger, sondern das ist notwendig zu sagen, sag mal, in welcher Vollmacht machen wir das hier und in welcher Vollmacht willst du leben? Wir tun das im Auftrag Gottes. Und ich darf im Auftrag Gottes leben. Und im Gottesdienst werde ich neu daran erinnert und geeicht. Oder Anbetung. Das ist ja nicht einfach nur der emotionale Aufbaupunkt am Sonntag, sondern das ist dieses Einstimmen zu sagen, und ich will aus der Nähe Gottes leben. Ich will neu den Blick für ihn bekommen. Oder dann sprechen wir bei uns seltener, ne? Aber gesagt, das muss man eigentlich öfters machen. Glaubensbekenntnis, an Silvester hatten wir es mal im Gottesdienst mit drin. Das heißt, dieses Festmachen zu sagen. Und ich mache das heute nochmal neu fest. Das ist nicht die Prüfung, ob du noch alles weißt aus dem Konfirmandenunterricht. Sondern das ist die Chance zu sagen, jawohl, und ich will glauben an den Jesus, der gekommen ist, der gestorben ist und der auferstanden ist. Ich will glauben an Vergebung der Sünden, an Auferstehung der Toten. Ich will es heute für mich neu festmachen. Hör auf, das festzumachen und dann kriegst du es los. Oder wir feiern Abendmahl, indem wir neu das inhalieren, Gott hat mir vergeben und ich darf auch anderen vergeben. Die ganzen Herausforderungen, denen mein Vertrauen auf Gott ausgesetzt ist. Was ja die Schwierigkeit ist, diese festgefahrenen Gleise. Das ist das, was jeder Gottesdienst in verschiedener Form, ne? Also es gibt in dieser Stadt vermutlich 80, 90 verschiedene Formen von Gottesdienst, ne? Von orthodox bis römisch-katholisch, freikirchlich bis lutherisch. Reformiert haben wir auch und wir haben die Anglikaner. Der Stil mag unterschiedlich sein und diese Punkte sind überall dabei, weil wir es brauchen. Diese Erneuerung aller 7 Tage zu sagen, und ich mache das jetzt neu. Damit mein Leben Gott dient. Gott sagt, und ihr zusammen, damit ihr herauskriegt, was ist richtig, was ist falsch in der Situation. Deshalb gibt es Verkündigung. Natürlich gibt es auch noch Hauskreise und Pluskreis und EC. Das Entscheidende ist, dass Gott uns den Sonntag gibt und der Sonntag erhält seinen Wert vom Gottesdienst. Weil Sonntag ist nicht Tag der Familie, sondern Tag des Herrn. Ihm gehört er, weil er sagt, du, den würde ich gern mit dir verbringen und mit deiner Familie und deinen Freunden, weil ich möchte gern erneuern und das immer und immer wieder, weil wir brauchen das, dass etwas neu wird, dass ich es eintrainiere. Das ist das Gute. Und dann ist dieser Satz, von dem gebt euch hin als Opfer, gar nicht mehr so herausfordernd. Zu sagen, ja, ich will eintrainieren. Ich will die einzelnen Disziplinen lernen. Fiel mir noch ein, Brandschutzübung. Ich habe das ja mal, als Schüler habe ich das immer geliebt, weil bei uns war das immer am Sonnabend. Ja, also ich gehöre zu denen, die sind noch sonnabends in die Schule gegangen. Ja, bis 23:30 und meistens gab es die Brandschutzübung am Sonnabend. Dann hieß das, ab 8 hatten wir keinen Unterricht mehr, ne? Weil dann mussten alle raus. Diese Übungen haben ja nur den Sinn, dass ich genau weiß, jetzt an dieser Stelle, dort und dort muss ich hin. Ich übe das ein. Gottesdienst. Gottesdienst ist das Fitnesscenter, dass mein Vertrauen auf Gott frisch bleibt. Dass ich die Muskeln bewege, die ich sonst nicht bewege, weil in dem Moment, wenn ich sie brauchen kann, habe ich sie sonst nicht. Das gucken wir uns nächsten 7, 8 Sonntage an, im Einzelnen. Freue mich drauf, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, dass du uns beschenkst mit dir selber und dass du jeden Sonntag Gottesdienst gibst, an dem wir neu herausgerufen sind. In deine Nähe, dir zuzuhören und mit einem neuen Denken in diese Welt starten. Jesus Christus, danke, dass wir von dir leben und es nicht selber produzieren müssen, sondern dass du uns veränderst, immer wieder neu. Du lässt uns nicht, wie wir sind, und du veränderst durch uns diese Welt. Danke dafür. Amen.